Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Dethje. Ich mache diesen Podcast mit Knut Nippe. Grüß dich, Knut.
Moin, Malte.
Und wir haben heute einen Gast wieder bei uns. Herzlich willkommen, Professor Michael Herbst.
Vielen Dank und Tag zusammen.
Sie sind ein viertes Mal jetzt schon bei uns in unserer kleinen Reihe über verschiedenste Themen des Glaubens. Alle so mit dem Vorzeichen, wir trauen der Gemeinde Gottes viel zu. Wir gehen davon aus, dass der Christ ein mündiger Mensch ist. Und gleichzeitig zum Einstieg, das letzte Mal habe ich Ihnen immer so ein bisschen so eine Frage gestellt, mit der man sich vorstellen kann. Das möchte ich auch gerne bei dieser Folge so handhaben. Wir haben das letzte Mal gesprochen über eine mündige Gemeinde, über eine Ehrenamtsgemeinde als Überschrift. Haben Sie damit eine Geschichte? Oder ist das ein Traum, von dem Sie noch nie was gesehen haben, dass der auch Wirklichkeit werden könnte?
Es gehört wirklich zu den Dingen, die ich bei meiner Lebensgeschichte für mit das größte Glück halte, dass ich das tatsächlich so sagen kann. Und zwar von den Anfängen her. Ich bin aus völlig unkirchlichem Elternhaus im CVM gelandet und habe dort eine Gemeinschaft erlebt, die komplett aus den Begabungen der einzelnen Beteiligten heraus lebte. Und man hat uns, als ich dann mit 17 bin ich zum Glauben gekommen, und dann hat man uns plötzlich was zugetraut. Man hat uns auch herausgefordert und gesagt, ihr müsst den Laden jetzt hier auch wuppen. Aber dahinter steckte das Versprechen, wir trauen euch zu, dass ihr das anständig könnt. Wir begleiten euch, lassen euch nicht einfach völlig frei rumlaufen. Aber in diesem Jugendkreis, der sich damals bildete und zu dem freitagsabends 100, 120 junge Leute zusammenkamen, haben wir 17-Jährige gepredigt. Heute gucke ich auf die Predigt mit Grausen. Es war also fachlich ganz schrecklich, nicht inhaltlich.
Gibt es die noch, die Predigt?
Ja, die Leute, die mich kennen, sagen, ich sei mild zwanghaft. Ich habe die tatsächlich noch, ja.
Okay.
Aber keine Chance, keine Chance. Die kriegt keiner zu sehen. Und das Erlebnis so, dass uns etwas zugetraut wurde und dass wir durften und dass wir dabei begleitet wurden, war eine Initialzündung. Ich wäre heute nicht hier ohne diese Startgeschichte.
Was könnte ich unter anderen Vorzeichen ähnlich erzählen? Also unser Pastor hat damals gesagt zu uns, wir haben mit Wunder gesehen, dass die Nachbargemeinden Jugendgottesdienste hatten. Und er sagte zu uns, wenn ihr einen wollt, macht ihr ihn.
Genau.
Und das war, ich dachte erstmal, ups, und dann war das eigentlich eins der besten Dinge, die mir zumindest in meinem Reiferwerden da irgendwie auch geholfen haben. Und ich habe diese Predigten tatsächlich auch noch.
Also ich erinnere mich auch, dass unser Pastor uns das erlaubte und dass ich auch ganz selbstbewusst war und dachte, ja, ich kann die Jugendlichen auch besser ansprechen als du und so weiter und mich ganz toll fand. Und erst viel später, als ich dann in der Rolle war, merkte, wie toll das war, dass er jemand anders machen ließ. Ja, und wie schwer das ist und also wie toll er in der Situation war, habe ich erst später begriffen. In der Situation selber fand ich mich ganz toll, aber das war auch seine Leistung, dass er mich das da nicht hat spüren lassen. Ja.
Wir blicken jetzt in der Folge auf Ehrenamtskirche. Wie geht's praktisch? Und Sie machen ja selber auch einen Podcast, der Herbst, oder mit anderen gemeinsam, der heißt Praktisch theologisch Kirche. Und wenn man da so quer hört, kommt das Thema praktische Gestaltung einer Ehrenamtskirche immer wieder vor. Und was ich auch spannend fand, war, mir da so ein paar Faustregeln abzuschauen für eine Ehrenamtskirche. Faustregeln, das muss man nicht immer so machen, aber das ist ein guter Orientierungswert. Eine zum Beispiel, bei uns haben alle Teams eine Doppelspitze, habe ich mir mal so aufgeschrieben, weil dann immer jemand eine andere Person auch einarbeitet. Das fand ich mal eine schöne Faustregel. Es gibt wahrscheinlich noch viel mehr Faustregeln für eine Ehrenamtskirche. Hätten Sie ein paar für uns?
Na, die ist schon nicht schlecht. Also ich hatte auf meiner Laufstrecke in Greifswald so eine Ecke im Wald, wo ich immer hinkam. Und da musste ich mich entscheiden, ob ich rechts oder links rumlaufe. Das war wirklich so eine Weggabelung im Wald. Mhm. Und die wurde für mich so zur Metapher für meinen hauptamtlichen Dienst. Weil ich oft an solche Weggabelungen komme, wo ich entscheiden kann, das mache ich jetzt alleine, ich kann es, ich habe es gelernt, es geht viel schneller. Oder ich gebe mir einen Ruck und sage, es kostet was, Aber die Gemeinde bringt es weiter, wenn ich das zusammen mit jemand anderem mache. Mhm. Und wenn ich mich hinsetze und mit dem gemeinsam etwas vorbereite. Und ich weiß, wie eng die Zeitkonzepte sind. Das ist völlig klar. Aber das ist so eine Sache, was ich im Team tun kann. Sollte ich gerade als Hauptamtlicher auch im Team tun. Und die andere Faustregel ist Bildung statt Appell. Und Bildung meine ich jetzt nicht in einem ganz elitären Sinn, sondern in dem Sinn, dass wenn wir diesen Weg gehen müssen und wollen zur Ehrenamtskirche, bedeutet es, die wir da vor uns haben und in Verantwortung sehen, brauchen Unterstützung auch im Sinne von Weiterbildung. Und jetzt kann man das ganz groß denken. Also ein Beispiel für ganz groß ist das, was etwa im Kirchenbezirk Konstanz in der Badischen Kirche überlegt wird, zusammen mit dem Institut für Glaube und Gesellschaft in Fribourg in der Schweiz eine Art Master für Ehrenamtliche zu machen.
Oh, okay.
Da werden Ehrenamtliche über mehrere Jahre, über Module, die im Wesentlichen digital abgerufen werden, in Fragen von Leitung von Gemeinden ausgebildet. Das ist eine tolle Idee, aber für manchen wahrscheinlich viel zu groß, viel zu aufwendig. Aber zu sagen, ich möchte gerne, dass es Formate gibt, kleine gottesdienstliche Formate, Andachten, kleine Formen auch liturgischer Feiern, dann kann ich nicht sagen, mach doch mal, sondern würde sagen, dann ist es die Aufgabe, die ich als Hauptamtlicher habe, in der Gemeinde, wo es mich da noch gibt, oder in der Region, die Ehrenamtlichen dafür zuzurüsten, das mit ihnen einzuüben. Und das ist, glaube ich, das Zeitfenster, von dem ich schon mal sprach, das wir noch haben. Mhm. Im Augenblick gibt es ja noch einigermaßen viele. Mhm. Und jetzt umzuschalten von ich mache selber zu, ich begleite, ich schule, ich helfe auch in einer kritischen Bewertung und mit der Ermutigung, mach weiter, Ehrenamtlichen das zu tun, was sie in Zukunft entweder tun oder was es in Zukunft nicht mehr gibt.
So eine Rückfrage, die ich da habe, die mich in letzter Zeit beschäftigt hat, ist die auch nach der Form, nach der wir sowas tun. Wenn ich daran denke, meine Gemeinde fortzubilden, denke ich, toll, ich mache Samstag einen Seminartag. Und dann machen wir Methoden. Dann bauen wir erstmal ein Word-Café auf. Und ich nehme meine Neuland-Moderationsstifte, hole ich raus. Und ich weiß, es gibt einen bestimmten Anteil in meiner Gemeinde, die lieben exakt diese Form von Erwachsenenbildung. Dinge, die auch in Erwachsenenbildung bewährt sind. Aber ich kenne auch echt großen Teil, vielleicht ist es auch eine Frage des Gemeindemilieus, in dem man so unterwegs ist, zumindest bei uns, die da auch sehr sensibel drauf reagieren, denken, nicht auch das noch. Also deswegen ist für mich auch manchmal die Frage nach, wie können wir Menschen auch fortbilden, ausbilden, ohne dass wir Kurse anbieten, dass wir die Gemeinde zu einer Volkshochschule machen. Weil mein Eindruck ist, da gibt es Menschen, die erreicht man damit, aber es gibt auch viele, die allein von den kulturellen Signalen, die da ausgesendet werden, auf Abstand gehen.
Ja, eine erste Antwort passt jetzt nicht ganz zu der Fragerichtung, aber wäre mir trotzdem wichtig.
Okay.
Das hat nämlich einen Grenznutzen, weil es hängt dann an der Grenze meiner Kapazität, ob ich sowas in der Gemeinde machen kann oder nicht. Mhm. Und ich glaube, dass wir da tatsächlich nochmal eine Lernkurve brauchen in Richtung Digitalisierung. Und manche Dinge einfach auch mal einmal richtig gut machen, als YouTube-Video, als Kurs, der online angeboten wird. Also was Justus Geilhufe in Sachsen mit seinem Glaubenskurs macht, ist für mich vorbildlich, weil er befreit die Möglichkeit zu einem Glaubenskurs von seiner persönlichen physischen Anwesenheit. Und das hat einen gewissen Charme für mich.
Ja.
Und es gibt dann trotzdem reale Begegnung, weil man dann wieder Treffen hat, wo man drüber spricht. Aber es ist eine erheblich erleichterte Zugangsweise. Das wäre eines. Das andere ist tatsächlich, der Kurs ist nicht für viele Menschen die angesagte Form, wie sie etwas lernen. Aber die zweite Form, die es gibt, ist ein bisschen anstrengender noch. Ich habe es eben schon mal angedeutet. Was ich mit anderen zusammen tun kann, ist besser, als wenn ich es alleine tue. Also die Form des Coachings, des gemeinsamen Arbeitens an Dingen. Der Bob Hopkins in England bringt das auf 4 kurze Sätze. Er sagt, der Weg mit einem Ehrenamtlichen geht dann so. Ich tue, du schaust zu. Zweiter Schritt. Du tust, ich assistiere. Der dritte Schritt, du tust, ich schaue zu. Das heißt, dass in dem Miteinander unterwegs sein, in der Vorbereitung von zum Beispiel, sagen wir, etwas relativ Bescheidenes, Fürbitten im Gottesdienst. Gibt es eine Abfolge, die ich mit Menschen gehe, wo ich eine Idee habe, wie das sein könnte, aber ich mache keinen Kurs, sondern ich sage, lass uns das noch mal zusammen vorbereiten. Und einmal so, dass ich es mache und der andere, so machst du das. Beim nächsten Mal macht er es und ich assistiere ihm. Beim übernächsten Mal macht er es und ich gucke zu und sage, ja, vielleicht noch da und da ein bisschen anders, ein bisschen kürzer und so. Und so entsteht im gemeinsamen Unterwegssein Mündigkeit.
Sie sprechen ja im Grunde genau den heiklen Punkt an. Es ist eine Zeitfrage. Also ich glaube, die allermeisten von uns sind theoretisch davon überzeugt, dass es gut ist, Dinge zusammenzumachen. Und ich erlebe das bei ganz vielen Punkten, auch in meiner Berufspraxis. Beispiel gerade Pflege unserer Homepage. Da gibt es nicht so viele Begabte. Ich bin da mit drin. Und es gibt aber auch ein Homepage-Team. Und ich merke manchmal, die Wochen sind so voll. Und damit es schnell geht, schreibe ich selber einen Artikel, setze ihn selbst rein, statt es mit jemandem zusammenzumachen. Also es ist eine Frage an die Zeit. Das heißt, es kann ja eigentlich nur so funktionieren, wenn ich weniger Dinge tue. Also ich tue dann weniger Dinge, tue sie aber gemeinsam. Und damit ist das ja auch eine Frage an unser Gemeindebild. Also eine volle Gemeinde, oder brauchen wir manchmal, ich habe auch so mal so einen Traum von einer schlanken Gemeinde. Ich hatte mal jemanden bei mir vor der Tür stehen nach dem Gottesdienst, die fragte, ist das bei euch eigentlich auch eine aktive Gemeinde hier? Und ich war kurz versucht zu sagen, nein, und das ist gut so. Nicht, weil eine aktive Gemeinde nichts Gutes wäre, aber es gibt manchmal so das Bild, je mehr Veranstaltungen in unserem Kalender stehen und je voller das Gemeindehaus ist und wenn es auch noch die christliche Jogginggruppe gibt, die sich dann auch noch extra trifft, je mehr es gibt, desto besser. Und ich frage mich manchmal, braucht es nicht auch was Schlankeres, damit auch eine Ehrenamtskirche da auch entstehen kann?
Ja, es gibt bei Trainerinterviews im Fußball diese furchtbare Formulierung, man müsse sich jetzt mal ehrlich machen. Ich weiß gar nicht, wo das sprachlich herkommt, aber wir müssen uns jetzt mal ehrlich machen, okay. Weil jeder Versuch an dieser Stelle zu sagen, ja, wenn du an dieser Schraube drehst, dann ist es weg, ist eine Illusion. Also die permanente Überlastung gerade im Pfarrberuf, aber auch in anderen hauptamtlichen Diensten, ist damit nicht behoben. Sondern wir haben da ein strukturelles Problem, das in vielen Fällen auch zu wirklichen ernsthaften Burnout-Erkrankungen führt. So. Das mal vorausgesetzt, stimme ich dem zweiten Teil trotzdem voll und ganz zu. Eine lebendige Gemeinde ist nicht dasselbe wie eine lebhafte Gemeinde.
Okay.
Und ein volles Programm ist noch nicht das Signal dafür, hier ist wirklich Lebendigkeit in der Gemeinde. Und im Blick auf die zukünftigen Formen von Gemeinde gibt es für mich ein fast unhintergehbares Prinzip, dass in der Region das volle Programm sein sollte und vor Ort, dass dieser Gemeinde Angaben mögliche. Und das heißt, die Vorstellung, eine Ortsgemeinde müsste so ein Vollprogramm haben und möglichst viele Dinge haben, die dann übrigens auch sehr viel hauptamtliche Substanz kosten, die halte ich für irrig. Sondern ich finde, jede Gemeinde müsste jetzt gucken, was ist das Elementare, das Grundlegende. Und das heißt in irgendeiner Weise Wort und Sakrament, Gebet und Gemeinschaft. Das ist grundlegend. Was ist unser Charisma? Was ist uns besonders ans Herz gelegt durch die Umgebung, in der wir leben, durch die Geschichte unserer Gemeinde, durch die Begabung von Menschen? Das ist das Besondere. Und dann gibt es die Adiaphora, also die Mitteldinge, wie sind wir organisiert als Kirche. Dieses dreistellige Bild von Gemeinde bedeutet aber, wir müssen nicht alles machen. Ja, es muss nicht überall einen Chor geben. Es muss nicht überall eine dritte Weltgruppe geben oder eine Weltgruppe geben. Aber es sollte das, weil es ein Stück des kirchlichen Dienstes ist, in der Region geben. Und das sollte unter uns auch in gewisser Weise abgestimmt sein. Aber dann können wir als Gemeinde das tun, was uns möglich ist, wozu wir begabt sind und was uns nicht permanent unter Stress setzt. Also ich würde weggehen von der Vorstellung, Ortsgemeinde heißt alles für jeden an einem Ort, womöglich noch durch eine Pfarrperson.
Jetzt halte ich mal so dagegen mit einem praktischen Problem, was man oft hat. Man teilt sich das dann irgendwie in der Region auf und sagt, wir machen die Arbeit mit Kindern, ihr macht die Arbeit mit Jugendlichen. Ein Beispiel. Und dann läuft bei einem in Gemeinde A läuft die Arbeit mit Kindern wunderbar und Gemeinde B, die die Jugendlichen drauf hat, läuft es nicht so und man hat auch vielleicht inhaltlich Anfragen daran, wie das da mit Jugendlichen geschieht und man hat Bauchschmerzen, schicken wir unsere Kinder dann, nachdem sie fertig sind, dahin, weil wir auch theologische Anfragen haben und praktisch sowieso, wenn man erstmal an einem Ort sozialisiert ist, wechseln Menschen nicht auf einmal, weil sie jetzt von Kindern zu Jugendlichen geworden sind, an den nächsten Punkt. Also in der Theorie bin ich da erstmal schnell dabei zu sagen, eine Gemeinde muss nicht alles machen. In der Praxis, also erlebe ich zumindest, dass man da oft an Grenzen kommt. Haben die da eine Lösung für mich?
Ja, das Beispiel war natürlich fies.
Ja.
Weil ich genau an der Stelle keinen Cut setzen würde. Das ist unsinnig. Mhm. Also zwischen Kinder und Jugend irgendwie einen Cut zu setzen und den 14-Jährigen dann zu erklären, ihr müsst jetzt 6 Kilometer weiter dahin, das wird nicht funktionieren.
Aber zwischen Jugendlichen und Erwachsenen ist es auch schwierig, oder?
Nein, da ist der Cut naturgegeben. Weil wir in der Regel die 18-Jährigen sowieso verlieren. Mhm. Und nicht, weil dann an irgendein unkirchliches Lebensalter kommt, sondern weil die Mobilität, die ein wesentliches Merkmal unserer gesellschaftlichen Lage ist, mhm, einfach zuschlägt. Deshalb ist es auch töricht zu sagen, wir machen Gemeindeaufbau nur über Jugendarbeit, weil dann beschließt man in Wellen, sich immer von der Gemeinde auch zu verabschieden. Ich finde Kinder- und Jugendarbeit wahnsinnig wichtig, aber ich würde davon niemals sagen, das ist das Kerninstrument von Gemeindeaufbau. Ja, und also so funktioniert es nicht. Es funktioniert aber, glaube ich, eher, wenn wir mal unser Gemeindeprogramm, das wir jetzt haben, sehr ehrlich und kritisch durchgucken und uns fragen, was davon ist eigentlich wirklich tragend? Wo würden wir auch Menschen sehr beschädigen, wenn wir sagen, das machen wir nicht mehr? Was können andere aber viel besser als wir? Und was ist auch bei uns eigentlich nur noch am Darben und eigentlich nicht mehr wirklich, kann nicht leben, kann nicht sterben? Und müssen wir das wirklich alles tun? Also in England, Robert Warren in einer Untersuchung in Nordengland hat so Kriterien für sehr vitale Gemeinden aufgezählt. Und ein Kriterium dabei ist sehr robust und auch konflikthaft. Er sagt nämlich, diese Gemeinden tun weniges, aber das mit voller Begeisterung. Mhm. Und ich weiß, das kann man jetzt nicht einfach, oh, ab morgen machen wir nur noch weniges und wir streichen mal alles andere. Aber in die Richtung möchte ich denken. Mhm. Müssen wir alles für alle aus einer Hand eigentlich wirklich tun? Können wir das überhaupt? Oder ist uns hier an unserem Ort nicht was ganz anderes aufgetragen?
Und gleichzeitig erlebe ich sie ja so, dass sie sagen, es gibt trotzdem das, was auch in jeder Gemeinde sein soll und in gewisser Hinsicht sein muss. Weil meine Erfahrung dann ja in den Gesprächen auch ist, dass Leute sagen, okay, was da bei uns, das funktioniert nicht, der Sonntagsgottesdienst, der funktioniert nicht. Da kommen nur noch 3 Leute. Wir sind eine diakonische Gemeinde, wir können gut in den Stadtteil, wir organisieren die Kleiderkammer. Und das ist ja auch super, will ich ja gar nicht in Frage stellen. Deswegen streichen wir bei uns den Gottesdienst und wir erleben, ist doch auch gelebtes Evangelium. Also man kann es ja auch man kann es geistlich begründen. Und wo ist da so der Punkt, wo Sie sagen, nee, das braucht irgendwie doch auch jede Gemeinde und das ist der Bereich der Charismen.
Naja, was jede Gemeinde braucht, ist das, was Kirche zur Kirche macht und nicht zu einem moralischen Erbauungsverein. Mhm. Nämlich, es braucht die Versammlung der Menschen unter dem Evangelium. Ja, also ich habe mal gesagt, Gemeinde sind die hinter Jesus herlaufen, dann muss es Jesus geben. Und Jesus gibt es nicht, weil wir alle so tolle Leute sind, sondern weil wir von ihm hören, weil das, was er getan hat, für uns zugeeignet wird in Taufe und Abendmahl und in der Beichte zugesprochen wird. Das braucht es, sonst sind wir nicht Gemeinde. Also Verbindung zum Evangelium, eine Chance, mit Jesus in Kontakt zu kommen, ihm hinterherzulaufen, ohne das gibt es keine Gemeinde. Jetzt aber Vorsicht, in welcher Gestalt dieser Kontakt zum Evangelium gelebt wird, das ist kontingent, das ist nicht irgendwie gesetzt. Also man darf jetzt nicht wieder sagen, weil wir sagen, Wort und Sakrament sind elementar, ist eine bestimmte liturgische Form gesetzt. Ein bestimmter Zeitpunkt, ein bestimmter Versammlungsort und ein bestimmter Ablauf. Da gibt es sehr sinnvolle, über lange Zeit gewachsene Formen. Aber wir sind trotzdem darin frei zu sagen, das müssen wir bei uns vielleicht anders machen. Wir kriegen das in einer Gemeinde, die lange schon keinen Pastor mehr hat, denen die Kirche beim letzten Gebäudeprozess genommen worden ist. Die kann natürlich jetzt sagen, jetzt können wir nicht mehr Wort und Sakrament haben. Oder sie kann sagen, wie kriegen wir da Anschluss? Und da gibt es viele Lösungen. Eine ist, auch wenn wir uns auf der Wiese treffen, die Bibel aufschlagen, darauf hören, was Jesus uns zu sagen hat, haben wir Anschluss an das Wort Gottes. Also ich würde wirklich unterscheiden zwischen dem, was fundamental ist, und den historisch gewachsenen Formen. Die sind kostbar. Mhm. Aber es hat immer wieder in der Geschichte der Kirche Situationen gegeben, wo die volle, schöne, reiche Form uns genommen wurde. Und dann muss ich überlegen, heißt das, ja, dann ist eben nicht. Oder heißt das auch unter diesen Bedingungen haben wir Weisen, wie wir uns unter dem Wort Gottes versammeln und es miteinander hören und feiern?
Es wird ja sofort spannend, wenn es ums Konkrete geht. Und mir leuchtet das dann auch ein, zu sagen, okay, wir haben vielleicht auch keine Person, die es kann, deswegen feiern wir nicht mehr die Agenda 1 im Gottesdienst. Aber dann wäre, was machen wir dann? Machen wir dann das, was ich aus der Freikirche kenne, eine halbe Stunde Lobpreis, halbe Stunde Predigt? Oder, also hinter einer Liturgie steckt ja auch Theologie. Und die Frage finde ich eigentlich eher spannender, wie kriegen wir das in eine Ehrenamtskirche übertragen, als zu sagen, wir müssen den kompletten Modus. Knut, wir haben ja auch häufiger mal darüber geredet, was für einen Wert das hat, wenn man im Psalm gemeinsam spricht. Also das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Also wie der Introitus kommt, ist historisch sehr kontingent. Aber dass das Psalmgebet Teil der Kirche ist, ist irgendwie schon ein Schatz, den man nicht ohne Schaden vielleicht aufgibt. Und damit sind wir vielleicht noch bei dem Thema, so, was wir vielleicht auch noch besprechen sollen, nach Qualität, nach Standard. Knut, das war ja so eine Frage, die dich auch bei dem Thema immer rumtreibt, wenn ich dir mal den Ball zuspielen darf.
Ja, weil du es mit dem Psalm sagst, inhaltlich und strukturell. Also, weil ich merke, also es gibt Leute, die sagen, ja, ein Gottesdienst ist, da wird gesungen und also da gibt es Musik und da gibt es ein Gebet und da gibt es noch Input und so. Und wo ich merke, dass mir schon wichtig ist, dass es nicht nur Vortragslieder sind, sondern dass die Gemeinde aktiv mitsingt. Ja, also die Gemeinde, also ich finde den Ausdruck Gottesdienstbesucher inzwischen immer schlechter. Ein Gottesdienst wird nicht besucht. Ein Gottesdienst, das sind Teilnehmer. Ist auch noch nicht so ein schönes Wort, aber schon besser. Also und deswegen suche ich Lieder aus, die Leute aktiv mitsingen können. Und Gebete, die sie mitbeten können. Ich finde, das Vaterunser ist deswegen auch, weil da kann jeder mitbeten. Selbst wenn ich einen Schulanfängergottesdienst in der Turnhalle der Schule mache, sage ich den Kindern, so pass auf, ich bete jetzt, hört mal genau zu, guckt, ob ihr einverstanden seid. Das hat auch, dann sind die auch still und hören zu. Und wenn ihr das auch so seht, dann könnt ihr zum Schluss Amen sagen und das, dann weiß Gott, ihr seht das. Also ich versuche, die mit hineinzunehmen. Und das ist ein Unterschied, ob ein Gottesdienst wirklich ein Dialoggeschehen ist zwischen aktiver Gemeinde und aktivem Gott oder ob die Leute nur etwas besuchen und dann gibt es Elemente, die sie sich angucken und die sie auch genießen und die sie auch ansprechen und so weiter. Und da finde ich, so ein gemeinsam gebeteten Psalm ist eben auch ist nicht die einzige Form, es gibt ja auch, Vater unser wäre was anderes, aber ist eben auch, dass Leute auch in was mit hinein, beim Psalm kommt noch dazu, dass sie noch mit hineingenommen werden in eine Glaubensgruppe, die vor ihnen gebetet hat und so. Aber das ist, glaube ich, nicht jedem klar. Manche können auch denken, ja, beim Knut, da wird immer ein Psalm gelesen oder so. Und da frage ich mich, welche Bilder prägen uns kirchlich oder auch nicht kirchlich? Ich glaube, es gibt auch viele nicht kirchliche Bilder, die uns prägen. Also mir fällt es schon auf, und das soll jetzt gar kein Bash sein, aber das in vielen freikirchlichen Gemeinden, die das vorne aussieht wie eine Bühne und es erinnert mich an so eine Late Show wie bei Stephen Colbert. Ja, da ist einer redet und daneben ist so eine Band und so ist auch die Begrüßung. Und das ist, glaube ich, auch sehr anschlussfähig. Leute kommen dahin und fühlen sich gleich zu Hause, mehr zu Hause als in einem liturgischen Gebäude. Also ich bin froh, wir haben eine Band, aber die stehen an der Seite. Das finde ich, das hat eine Aussage.
Ich geh bei allem mit. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
Und die Pünktchen.
Aber jetzt kommen die Pünktchen.
Ja, gerne.
Und sage, ist es wirklich in jeder Hinsicht besser, dass unsere Sitzordnung die einer Schule ist.
Nein.
Und eines
nein.
Hörsaals.
Nein.
Also die Architektur so oder so. Ich finde das auch ganz, bin ich sofort dabei, ich finde es grausam, wenn ich das Gefühl habe, ein Gottesdienst ist dasselbe wie Wetten, dass oder irgend sowas. Oder ein Popkonzert mit Grönemeyer. Das ist nicht mein Bild von Kirche. Da bin ich dabei. Da gibt's auch sozusagen, auch gerade für uns Evangelische gibt's eine Grundstruktur, einen Grundablauf, der über Jahrhunderte gewachsen ist und der sehr kostbar ist, wie wir anfangen, wie wir auch als Sünder zusammenkommen und erstmal sagen, hier sind wir, Herr, wir sind total angewiesen, dass du gnädig mit uns bist. Und dann bringen wir im Kyrie unsere Not vor Gott und im Gloria preisen wir ihn. Und dann sind wir bereitet, um das Wort Gottes zu hören und wir antworten im Gebet darauf. Und dann feiern wir das Mahl und dann lassen wir uns zurückschicken in die Welt mit dem Segen. Das hat alles tiefen Sinn und man wäre wirklich mit dem Klammersack gepudert, wenn man sagt, das lassen wir jetzt mal einfach. Nur, es wäre ein Irrtum zu sagen, weil uns Kyrie eleison, Herr erbarme dich, so wichtig ist, muss das in der Form von Straßburg 1524 geschehen.
Ja, ich voll dabei.
Ich sag mal, wie wir es machen, in unserer Gemeinde gibt es vom Kindergottesdienst gelernt, an jedem Sonntag, an der Stelle des Kyrie, und es kann durchaus sein, dass wir noch ein Kyrie singen, aber es gibt an der Stelle des Kyrie eine Phase, wo die Gemeindeglieder eingeladen sind, eine Kerze anzuzünden oder einen Stein niederzulegen und zu sagen vor der Gemeinde, ich kann Gott in dieser Woche danken, weil er mir Folgendes geschenkt hat, oder mir ist gerade eine Last auf der Schulter, die möchte ich hier vor Gott und vor euch niederlegen. Und ich halte das für eine Form von diesem Stück im evangelischen Gottesdienst Spannungsbogen Kyrie und Gloria zu sagen. Und ich würde sagen, es ist nicht schlechter als Straßburg 1524. Nur die Kernfrage, Malte Dethje, eben war nach Qualität, so etwas zu wissen und nicht zufällig zu machen und nicht irgendwie auch so ein bisschen schludrig zu machen, das muss man können. Das muss man wirklich können. Und von daher nochmal, Ehrenamtsgemeinde heißt nicht nur macht mal und dann macht's halt jeder, wie er will und die Vorbilder kommen überall her, sondern wir üben das miteinander ein. Wir gehen, solange wir das jetzt kräftemäßig alles noch können, miteinander einen Weg, Gemeinden zu ertüchtigen, das selber so zu feiern. Und nicht einfach macht, wie ihr es wollt.
Und das kann ja auch heißen, ich sag mal bei uns, dass wir Leuten der Straßburger Kyrie singen beibringen. Und das, also wenn eine Gemeinde 5 Leute hat, die leidenschaftlich gerne Straßburger Kyrie singen, kann das auch eine Form von Ehrenamtsgemeinde sein? Ich will nur sagen, die Verbindung Ehrenamtskirche, Low Church ist nicht, das ist nicht gleich.
Keinen Fall.
Es gibt eine Affinität, aber das ist muss nicht gleichzusetzen sein. So.
Ja, ich kenne auch die bayerische Tradition, den Introitus nach gregorianischen Melodien zu singen haben. Ich kann es aber auch nach den Melodien, die im Kloster Volkenroda neu geschrieben worden sind, ebenfalls psalmodierend singen. Ich kann aber auch sagen, ich habe hier eine Gemeinde, die wäre damit hoffnungslos musikalisch überfordert, aber die lernt eine Form des Psalmodierens im Wechsel, die eben auf Sprechen aufruht. Oder ich habe Sprecher in der Gemeinde, denen ich das vorher in die Hand gedrückt habe und die das sozusagen stellvertretend für die Gemeinde sprechen. Es gibt so viele Formen.
Ja.
Was mir beim Gottesdienst wichtig ist, ist diesen jetzt zurecht gebeteten Weg, vom Votum zum Segen, dass ich den behalte als einen großen Schatz, der ja nicht einfach Tradition nur ist, sondern der eine geistliche Idee hat, wie wir als Menschen vor Gott zusammenkommen können. Den muss ich gestalten lernen und in seinen Schritten auch verstanden haben. Und ich glaube nicht, dass das nur in einer Form geht.
Nee, und da wäre ich dabei. Und das ist ja auch der historische Punkt. Ich habe das, glaube ich, vor ein paar Folgen schon mal gesagt. Knut, da waren wir alleine hier. Ich habe von dem Oberursler-Theologen hier, Christoph Barmbruck, der hat diese schöne Reihe über Kirchenordnung. Und es ist auch erstaunlich, wie wenig das Straßburger Kyrie auch in der Geschichte der lutherischen Kirche gesungen wurde. Und das Alleingott in der Höser Ehr, Strophe 1, was uns bekannt ist, dass das wie
Decius, ja.
Aber dass das kaum historisch vorkam und wie, also ja. Mal zu gucken, was ist wirklich. Was Kontinuität und was darf auch von Zeit zu Zeit gerne auch unterschiedlich sein. Wir sind jetzt sehr in eine Nische reingegangen. Ich würde, auch wenn wir am Überziehen sind, am Ende doch noch mal die Frage stellen, weil ich glaube, ich die wichtig finde mit Blick auf die Leute, die uns zuhören, weil vielleicht viele uns auch zuhören und merken, bei uns ist was am Verändern. Da ist was dabei, sich auch abzubrechen an gewohnter kirchlicher Tradition und Praxis. Und viele auch sagen, ich möchte aber was dazu beitragen, dass in Zukunft auch Gemeinde Gottes vor Ort da ist. Was kann ich denn als einzelner Christ praktisch tun, damit Gemeinde Gottes vielleicht auch im Sinne einer Ehrenamtskirche bei uns vor Ort sein kann? Und eine einfache Frage zum Schluss wollte ich noch mal.
Das ist eine total einfache Frage.
Ja, dafür ist Malte bekannt.
Ja, ich zögere deshalb, weil mir eine Anekdote in den Sinn kommt, die hoffentlich nur noch eine Anekdote ist, aus Erlanger Zeiten, wo ein Siemens-Manager umgezogen ist in eine neue Wohngegend und dort natürlich auch in einer anderen Gemeinde jetzt plötzlich Gemeindeglied war und seinen Pastor besucht hat und gesagt hat, ja, wir sind gerade hierher gezogen und ich bin bei Siemens und habe da Folgendes gelernt. Ich würde mich damit auch gerne in die Gemeinde einbringen. Und dieser Pastor war völlig überfordert. Der wusste nicht, wie er mit der Situation umgehen sollte. Und nach langem Hin und Her hat er dann, ja, vielleicht könnten Sie ja den Gemeindebrief austragen. Und jetzt überhaupt nicht so eine arrogante Spur wie Gemeindebrief austragen ist unter der Würde eines Siemens-Managers. Mhm. Keineswegs, keineswegs. Aber wenn jemand so mal die Hand hebt und sagt, ich bin hier, dass wir eine Idee haben, wie wir das Charisma, was uns damit geschenkt wird, auch adäquat einsetzen. Will sagen, das ist mein kleines Zögern gewesen bei der Frage, weil sonst wäre die Antwort gewesen, lieber Christ, dann melde dich in deiner Gemeinde, dass du mithelfen willst, Gemeindeleben auch in Zukunft lebendig zu erhalten und vor Ort abzusichern auch. Ich halte es trotzdem für den richtigen Weg. Aber es muss etwas von uns Profis da sein, was Menschen den Mut macht und die Zuversicht gibt, dass sie damit auch landen können. Ich muss immer wieder mal, weil wir da so völlig unbeteiligt dran waren und von daher auch gar keine Aktien drin haben, aber als wir hierher gekommen sind, stießen wir auf eine Gemeinde, die eine Vakanz hatte und dann kam ein neues Pfarrersehepaar und die Gemeinde war in der Vakanz hochaktiv. Und als das Pfarrersehepaar kam, haben so ein paar Leute gesagt, jetzt können wir wieder in den alten Modus zurück. Und dieses Pfarrersehepaar hat gesagt, keineswegs, keineswegs. Wir sind nicht dafür da, an eurer Stelle Christen zu sein, sondern wir möchten euch ermutigen, dass wir miteinander Gemeinde sind. Und von daher gibt es bei uns auch solche Formulierungen nicht, wie zur Kirche gehen oder Teilnehmer oder Gast oder
Besucher.
Publikum beim Gottesdienst zu sein. Besucher, das war's, genau.
Ihr als Gemeinde, bei euch.
So war's, genau. Mhm. Und wo sozusagen dieser Geist herrscht und diese Kultur geprägt wird, ich werde hier auch irgendwie ernst genommen, und zwar nach beiden Seiten. Wir feiern das Ehrenamt am 2. Februar. Das ist Lichtmess. Marie Lichtmess. Herr Detje, klasse.
Ich habe aufgepasst.
Und ich erinnere mich, dass wir es zum ersten Mal erlebt haben, sagte der Pfarrer bei uns, Marie Lichtmess war früher der Tag, wo die Gutsherren ihren Leuten am Bauernhof ein Essen gaben und die zwangsverpflichteten Leibeigenen entlassen wurden. Und dann, oh, wo geht das denn jetzt hin?
Okay.
Und dann sagte er weiter, ihr seid natürlich keine Leibeigenen und wir sind keine Gutsbesitzer, aber heute ist der Tag, wo wir miteinander feiern, gut essen und, Risiko, jeder sagen kann, dass er sein Ehrenamt niederlegen möchte. Und hinten gibt's große Blätter, wo ihr euch eintragen könnt und sagen könnt, ich hätte Interesse, Kindergottesdienst mitzumachen oder ich würde gerne Gemeindebrief austragen. Mhm. Und das haben wir seitdem an Marie Lichtmess und in unserer nicht furchtbar hübschen 1960er-Jahre-Kirche steht dann durch den ganzen Mittelgang durch eine einzige lange Tafel. Und sie ist gedeckt und es gibt was Gutes zu essen. Und es gibt einen Gottesdienst, wo wir uns bei Gott bedanken für die Gaben, die er unserer Gemeinde geschenkt hat. Das ist, finde ich, ich bin da gar nicht dran beteiligt gewesen. Von daher kann ich das auch so erzählen als ein Beispiel. Das ist eine Kultur, die Menschen ermutigt, hier darf ich auch sagen, ich habe was beizutragen. Und dann muss man eben deshalb, man darf ein Amt auch niederlegen, eben aufpassen, Vorsicht, Ehrenamtskirche, Wir dürfen nicht so tun, als hätten wir jetzt zwar keine Hauptamtlichen mehr, aber die Ehrenamtlichen wüssten gar nicht, was sie mit ihrer Zeit alles anfangen könnten und warteten nur darauf, dass wir ihren Stundenplan fett füllen. Mhm. Die sind auch schwer unter Druck in gegenwärtiger Zeit. Und von daher muss man da immer Maß halten.
Das nehmen wir mal als Schlusswort. Ich sag Ihnen vielen, vielen Dank, dass Sie jetzt über 4 Folgen Tischgespräche hier mit dabei waren. Und ich hoffe, dass das, also ich habe gesehen, ich darf ja sehen hier, dass mein Kollege Knut Nipper fleißig sich Notizen nebenbei auch machte.
Ja, es waren viele waren Ermutigungen, aber auch in Fragestellungen dabei. Also ich habe hier viel zum Nachdenken. Und
das geht mir ähnlich. Vielen, vielen Dank dafür. In 2 Wochen machen wir einen Neustart. Ich weiß gar nicht, was wir machen, Knut. Auch schön. Irgendwo gibt es einen Plan. Wir werden es sehen. In dem Sinne, herzliche Einladung auch nochmal in Praktisch Theologisch Kirche in den Podcast reinzuhören, bei dem Michael Herbst mit dabei ist.
Danke.
Und wir hören uns bei den Tischgesprächen in 2 Wochen wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
Tschüss und danke für die Einladung. Alles Gute.